ARD.
Das ist der Tod der Demokratie, das muss man sehr deutlich sagen.
Da sickern dann Verschwörungsmythen, da sickert so eine Distanz gegenüber den demokratischen Institutionen ein.
Ich finde, das kann man nicht weiter so stehen lassen, sondern hier geht es echt um einen Neuanfang, wie wir damit als Staat, aber auch als Gesellschaft umgehen.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ja, hallo zusammen. Christina Fee Möbus hier.
Und Martin Spiller zum Start in die neue Woche. Heute ist Montag, der 6. Mai.
Nachrichtlich geprägt ist das Wochenende, das vergangene, von dem brutalen Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Eckel. In Dresden wurde er schwer verletzt, als er gerade dabei war, für die anstehende Europawahl Wahlplakate aufzuhängen. Und auch ein Wahlhelfer der Grünen wurde am Wochenende angegriffen und verletzt.
Ja, die Attacke hat bundesweit Entsetzen ausgelöst. Spontan haben gestern in Dresden etwa 3000 Menschen gegen Gewalt demonstriert. In Berlin gut 2000, am Brandenburger Tor war das. Und natürlich debattieren jetzt auch alle, was man konkret tun kann, um vor den anstehenden Wahlen in diesem Jahr für Sicherheit zu sorgen.
Besonders traurig dabei, solche Angriffe wie auf SPD-Mann Ecke sind alles andere als ein Einzelfall. Die Zahl der Attacken auf Politikerinnen und Politiker in Deutschland geht Jahr für Jahr, und das finde ich richtig heftig, in die Tausende.
Hass und Wut auf Politiker nehmen zu, und das alles in einem Jahr, wo bei uns auch viele Wahlen anstehen. Europawahl, Landtagswahlen, Kommunalwahlen. Was sind die Ursachen für die Gewaltausbrüche? Wer ist besonders betroffen? Und was kann man für den Schutz der Politiker bzw. der ganzen Demokratie tun? Darüber reden wir heute.
Lass uns doch erstmal ein Update geben, was wir schon über den Angriff vom vergangenen Wochenende wissen und was eben noch nicht. Wir zeichnen hier immer so gegen 15 Uhr rum auf unseren Podcast. Was jedenfalls heute neu aufploppte, die mutmaßlichen Täter sind alle laut Polizei identifiziert, richtig?
Genau, das Landeskriminalamt Sachsen und die Staatsanwaltschaft Dresden, die sprechen von 4 mutmaßlichen Tätern, alles junge Deutsche zwischen 17 und 18 Jahre alt. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurden Beweismittel sichergestellt, die jetzt ausgewertet werden.
Ja, und in der Nacht zu Sonntag hatte sich einer der Tatverdächtigen schon selbst der Polizei gestellt und gestanden, dass er eben an der Tat beteiligt gewesen ist. Aber bis zum Abschluss der Ermittlungen werde es noch dauern, hieß es aus Sachsen.
Wie geht es eigentlich Matthias Ecke jetzt gesundheitlich?
Ja, der ist wohl nach wie vor im Krankenhaus. Nachdem er da angegriffen worden war, wurde er ja schwer verletzt. Also ganz konkret heißt das, laut SPD-Landesverband hat er einen Bruch des Jochbeins und der Augenhöhle und er hat auch Hämatome im Gesicht. Laut seiner Partei ist Matthias Ecke dann auch noch am Sonntag operiert worden.
Jetzt gab es ja nicht nur den Angriff auf einen SPD-Mann, es wurde auch ein Grünen-Wahlkampfhelfer ebenfalls beim Aufhängen von Plakaten verletzt. Und generell sind diese Vorfälle ein Stück weit nur der traurige Höhepunkt der vergangenen Wochen. Ende April erst sind mehrere Parteivertreter der Grünen in Sachsen innerhalb eines Tages attackiert worden. In Nordrhein-Westfalen gab es weitere Vorfälle.
Und auch Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt wurde ja bei einem Wahlkampfauftritt bedroht vor nicht allzu langer Zeit. Mehrere Menschen hatten da den Dienstwagen der grünen Politikerin blockiert. Generell bleibt also festzuhalten, das Klima, das politische, wird immer rauer. Das stellt auch Göring-Eckardt im Interview mit dem RBB-Inforadio fest.
Es hat angefangen damit, dass Plakate zerstört worden sind von eigentlich allen demokratischen Parteien, von der Union, von der FDP, von den Grünen. Und es sind immer wieder Leute angemacht worden und auf unterschiedliche Art und Weise bedroht. Im Netz, man könnte schon fast sagen, sowieso, aber eben auch auf der Straße, auch im privaten Umfeld, wo es auch dann die Familien trifft. Und ich finde, das kann man nicht weiter so stehen lassen, sondern hier geht es echt um ein Neuanfang, wie wir damit als Staat, aber auch als Gesellschaft umgehen.
Angriffe auf Politikerinnen und Politiker nehmen generell zu. Das belegen auch Statistiken und Studien. Fast 2/3 aller Bürgermeister und Lokalpolitiker sind laut Studien regelmäßig Anfeindungen ausgesetzt. Das berichtet das Investigativmagazin Monitor. Sehr häufig kommen die Attacken aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum.
Irgendwie bekomme ich da das Gefühl, es gibt eine komplette Enthemmung, ne? Also Drohungen im Netz, schon fast Standard, muss man traurigerweise sagen. Brandanschläge, Beleidigungen und dann auch noch körperliche Angriffe bei doch eher so kleinen, harmlosen Aktionen wie Wahlplakate aufhängen.
Ja, und es trifft auch weniger die prominenten Gesichter aus der Bundespolitik, ne? Sondern eher so ganz kleine, die Menschen aus der Kommunalpolitik, Wahlhelfer, Ehrenamtliche. Der Städte- und Gemeindebund warnte jetzt nach den Angriffen vom Wochenende Ende auch davor. Insbesondere, weil eben jetzt im Juni die Europawahl und 3 Landtagswahlen anstehen, plus in 9 Bundesländern auch noch Kommunalwahlen stattfinden.
Da muss man sich ja wirklich fragen, ob die Leute überhaupt noch demokratiefähig sind. Also wo kommen wir überhaupt hin mit unserer Demokratie? Ne?
Ja, auf der anderen Seite haben wir am Wochenende bei diesen ganzen Demos dann am Abend ja auch gesehen, es gibt viele Menschen, die sich genau gegen diese politische Gewalt wehren.
Ja, das stimmt schon, aber ich meine jetzt auch eher, welche Auswirkungen hat das auf die Politiker, auf Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer? Wie viel Mut haben die überhaupt noch, ihre Arbeit zu machen? Ne? Das Problem sieht auch Jan Jakobs, der war selbst mal Oberbürgermeister von Potsdam, kommt von der SPD und gehört mittlerweile mit zum Bündnis Brandenburg zeigt Haltung.
Die Situation ist ja so, dass so ein Wahlkampf ja auch Spaß macht und auch das Aufhängen von Plakaten, das sich in Diskussionen hineinzubegeben und so weiter und so weiter. Das sind alles natürlich auch spannende Dinge, wie ich finde. Und sowas macht man natürlich nicht, wenn man Gefahr läuft, überfallen zu werden und dann womöglich um seine Gesundheit oder um sein Leben gar fürchten muss. Das ist eine absolute Verrohung der politischen Sitten, die so nicht hinnehmbar ist. Das ist der Tod der Demokratie, das muss man sehr deutlich sagen.
Der Tod der Demokratie, sagt Jakobs. Wie geht's dir eigentlich dabei? Würdest du dich noch als Wahlhelferin engagieren unter derartigen Umständen?
Ja, gute Frage. Also ich persönlich hätte auch Bammel und würde es auf jeden Fall nur machen, wenn andere dabei sind. Ich glaube, das ist aber auch eine Typfrage. Ne? Sicherlich gibt es viele, die resignieren und Angst haben und aus der Politik sich dann zurückziehen oder allgemeiner aus dem politischen Engagement. Andere wiederum haben vielleicht eher so einen Esprit von wegen jetzt erst recht und ich muss auf jeden Fall mit anpacken, damit man Gewalt nicht so viel Raum gibt.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser fordert für Politikerinnen und Politiker mehr Polizeischutz in den Wahlkämpfen. Sie will sich morgen auch mit den Innenministern der Länder treffen, um dazu weiter zu beraten.
Und bei all der Gewalt, die wir so sehen, sollten wir auch darüber sprechen, warum es Menschen überhaupt in so ein radikales Denken und Handeln zieht.
Ja, und darüber haben wir auch gesprochen mit dem bekannten Sozialpsychologen Andreas Zick. Er ist Leiter des Instituts für Gewalt- und Konfliktforschung an der Uni Bielefeld. Und er sagt, es habe sich schon seit ein paar Jahren eine Kultur der aggressiven Auseinandersetzung ergeben.
Wir erleben ja in den letzten Jahren eine Polarisierung, das heißt Polarisierung zwischen politischen Positionen. Und diese Polarisierung wird nicht begleitet mit einem Dialog. Politik, die etabliert ist, Politik vor Ort, die in Institutionen drin ist, die wird als Feindbild betrachtet. Wir haben erlebt, dass aus Reihen der Partei Alternative für Deutschland das Bild kam, wir werden sie jagen. Also all diese Bilder, das die institutionelle, die etablierte Politik gegen das Volk ist. All diese Bilder kursieren, die wurden aufgebaut, es hat sich polarisiert.
Ja, und mit dieser Polarisierung ist eben Gewalt ein Stück weit salonfähig geworden. Normen fallen weg, beziehungsweise in Gruppen bilden sich dann andere Normen, wie sowas wie, wir müssen jetzt mal zeigen, wer der wirklich Herr im Haus ist.
Also so nach dem Motto, jetzt zeigen wir das denen da oben aber mal richtig.
Ja, genau. Und das Traurige daran finde ich ja wirklich, dass es oft Menschen sind, die irgendwie selbst auch Ohnmacht erleben. Die werden ja nicht einfach so gewaltvoll und politikresigniert.
Also die Zahlen sind auf jeden Fall krass. In den vergangenen 5 Jahren haben die deutschen Sicherheitsbehörden rund 10.500 gewaltsame Angriffe auf Politiker registriert. Das sind im Schnitt täglich 6 Fälle fast. Und hinzu kommen noch fast 2.500 Brandanschläge oder anderweitige Beschädigungen von Gebäuden der im Bundestag vertretenen Parteien. Ja. Aber gegen wen geht diese Gewalt insbesondere? Und da ist die Erfahrung der letzten Zeit, vor allem trifft das immer wieder die Grünen. Darüber reden wir auch gleich noch ausführlicher.
Die Bundesregierung hat eine Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag beantwortet und da kam das nämlich raus. 2023 hat es mehr als 1.200 Vorfälle in Anführungszeichen gegen grüne Repräsentanten im Bundestag gegeben. Mhm. Vorfälle ist natürlich ein total weites Spektrum, was das bedeutet, aber die Zahl an sich ist ja trotzdem sehr erschreckend.
Nach den Grünen wird die AfD am meisten angegriffen mit 478 Vorfällen, also im Vergleich doch viel weniger. Man muss sich ja nur mal die Debatten im Bundestag anschauen. Der Ton, ne? Also aus politischen Gegnern wurden Feinde, die es, wir hatten das Zitat schon, die es zu jagen gilt. Gestern war in der ARD-Sendung Karin Mioska der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer zu Gast und der hat das auch ganz gut beschrieben.
Ich war 15 Jahre Mitglied im Bundestag bis 2017 und in dieser Zeit waren politische Parteien, Politiker unterschiedlicher Parteien keine Feinde, sondern Konkurrenten, Gegner. Menschen, die aber immer in der Lage waren, einen Konsens zu schließen. Und diese wirklichen geistigen Brandstifter sind 2017 in den Bundestag gekommen. Vorher waren sie in Landtagen. Und seitdem hat sich alles verändert. Seitdem werden Menschen wie ich als Volksverräter dargestellt, wird die Europäische Union als Irrenhaus dargestellt, sagt man, Deutschland ist ein Kasperletheater. Das gab es so nicht.
Ja, also das politische Klima hat sich mit dem Aufkommen der AfD geändert. Und wir haben es erzählt, es sind eben vor allem die Grünen. Im Netz gibt es ja schon lange eine Art Hasswelle. Grünen-Bashing ist Volkssport, hatte es Bernd Ulrich in der Zeit genannt. Warum eigentlich die Grünen immer wieder?
Naja, die Grünen sind ideologisch am weitesten von der AfD entfernt. Die Grünen stehen wie keine andere Partei für eine liberale, offene, bunte Gesellschaft. Die Grünen nehmen sich den Sorgen von Minderheiten an, ist so das Image. Sie kümmern sich um, ich sag mal, naja, postmaterielle Dinge wie Gendern, gute Ernährung, Fairtrade, sowas. Ne?
Und sie werden assoziiert mit einem urbanen Milieu, ne? Also im ländlichen Raum, da können ja doch viele weniger mit ihnen anfangen.
Ja, da haben viele auch ganz andere Sorgen.
Ja, genau. Da gelten die Grünen dann als arrogant, als Partei für Reiche, die eben nur die eigene Klientel im Blick hat und nicht einen vermeintlichen Volkswillen. Oder wie Andreas Zick es sagt, die Grünen sind einfach der Prototyp für alles Böse.
Sie sind für die woke Kultur, sie sind für eine Kontrolle, für einen Zwang in Bezug auf Klimamaßnahmen und so weiter. Die Grünen sind zum Angriffsziel geworden. Man braucht immer so ein prototypisches Feindbild und dazu sind sie geworden. Und das kanalisiert sich immer bei Personen. Früher war es Claudia Roth sehr viel deutlicher, da gab es riesengroße Kampagnen. Und jetzt ist es so Habeck, Baerbock, man muss die Namen nur nennen und wir wissen genau, was damit assoziiert wird.
Dass die AfD das macht, ist das eine. Noch mehr Erfolg hat eine Erzählung aber, wenn auch andere Parteien mitmachen. Die Berliner Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach hat zum Beispiel in der ARD gesagt, wenn jetzt bürgerliche, konservative Politiker mit einstimmen und das normalisieren, dann entstehe der Eindruck, dass, ich zitiere mal, dieser Hass, diese Wut und inzwischen jetzt auch Gewalt tatsächlich eine Legitimierung erfahren.
Ja, ähnlich gestern Abend bei Karin Mioska, der Historiker und Publizist Ilko Sascha Kowalczuk.
Es ist auch ein Problem, dass vor allem das konservative Milieu die Sprache und Denke teilweise der AfD übernommen hat, in dem treuen Glauben, das konzidiere ich, dass man die so gewissermaßen ein bisschen an die Wand drücken könnte.
Ja, kurze Hörbeispiele. Gute Exempel für den rhetorischen Umgang mit den Grünen liefert immer wieder Markus Söder.
Schluss mit den Oberlehrer und Oberlehrerinnen. Schluss mit den Besserwisser und Besserwisserinnen. Die Grünen sind nicht regierungsfähig.
Weil sie ja zum Beispiel nicht das Bayern-Gen haben. Aber das war ja noch harmlos.
Die Ampel muss weg, liebe Freundinnen und Freunde.
Ja, darauf angesprochen, seinen Ton, seine Wortwahl vielleicht zu überdenken, wehrt sich Söder immer wieder und sagt, die Grünen sollten stattdessen überlegen, was für einen Beitrag sie selbst dazu leisteten, dass ein großer Teil der Bevölkerung sie ablehne. Er riet den Grünen, in sich zu gehen und darüber nachzudenken, was man anders machen kann.
Ja, so nach dem Motto, ihr seid doch selbst schuld.
Genau. Und dann war da Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.
Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren.
Ja, also wie ein Unrechtsregime.
Ja, die Grünen werden total delegitimiert und daraus abgeleitet wird dann im nächsten Schritt ganz schnell ein Widerstandsrecht, was natürlich Unsinn ist, was aber auf Social Media immer wieder verbreitet wird. Der Bielefelder Soziologe Wilhelm Heidmeier dazu im Deutschlandfunk.
Es ist ja so, dass die AfD einer Untergangsrhetorik des deutschen Volkes, der deutschen Kultur, Identität pflegt. Und das legitimiert ein Notwehrrecht, also Gewalt, dann durch die gewaltbereiten Rechtsextremisten.
Und ähnlich argumentiert hier nochmal Konfliktforscher Andreas Zick im rbb24 Inforadio.
Wir sind das Volk, wir müssen Widerstand zeigen. Das ist ja der ganze Aufstieg des Rechtspopulismus. Der feiert sich als Widerstandsbewegung. Und wenn Menschen denken, ich bin wütend, ich hasse die und eigentlich sind wir ja im Widerstand, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, die Handlungsabsicht. Und dann gibt es eine Gelegenheit, jetzt haben wir Wahlkampf, jetzt ist Politik vor Ort und dann ergibt sich eine Gelegenheit und da muss nur eine Person sein, die sagt, wir schlagen jetzt zu und dann schließen sich andere ein.
Ja, und dabei, man muss die Grünen wirklich ja nicht wählen, aber die Grünen sind gerade vielleicht die staatstragende Partei und das macht so absurd, oder?
Und was ich auch so bemerkenswert finde immer, die Grünen waren ja wirklich mal radikal, ne? Also in den 80ern, zum Teil noch in den 90ern, der Fundi-Flügel. Aber ich meine, die Partei von Baerbock und Habeck, also das ist ja nun alles an Radikalität abgeschliffen und das dann immer wieder zu wiederholen und so zu tun, als hätten sich die jetzt total nach links bewegt seit der Bundestagswahl. Alleine die Kompromisse gegenüber der FDP, Stichwort Klimagesetz.
Ja, aber die Grünen wollen eben immer noch Dinge verändern, wobei zur Wahrheit ja auch gehört, wir haben es gesagt, die am zweitmeisten attackierte Partei ist die AfD. Also das zeigt auch die Radikalisierung generell im politischen Diskurs. Lag sogar mal auf Platz 1.
Widerspricht aber natürlich nicht der eingangs geäußerten These, dass das Aufkommen der AfD zumindest zusammenfiel mit dieser beschriebenen Verrohung. Es gibt ja immer wieder auch den Vergleich mit Weimar, Weimarer Verhältnisse, das ist das Stichwort. Vielleicht sollten wir, bevor wir uns damit beschäftigen, mal angucken, was war denn in Weimar? Wie war es denn da wirklich?
Kleiner Geschichtsexkurs, es geht um die Zeit der Weimarer Reichsverfassung, 1919 bis 1933, da gab es ja die Weimarer Republik. Da hieß es immer, nein, jetzt also dieser Vergleich zur Weimarer Republik, das ist dann doch total Unsinn, das war alles ganz anders, aber mittlerweile...
Ja, hieß es. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Also wenn man von Weimarer Verhältnissen redet, dann sind ganz unterschiedliche Dinge gemeint. Einmal geht es um diese Parteienzersplitterung im Reichstag. Die war ja auch extrem in Weimar. Viel extremer als heute bei uns. Im November 32, da saßen 14 Parteien im Reichstag. Und die Mehrzahl der Regierungen in den 20er Jahren waren Minderheitsregierungen.
Das andere ist eben die Stärkung der Ränder, der Radikalen auf beiden Seiten. Und dann noch der zunehmende politische Kampf auf der Straße. Es gab damals fast pausenlos politische Unruhen, Aufstände, Putschversuche, bürgerkriegsähnliche Zustände, aber eben auch diese ganz alltägliche Gewalt auf der Straße.
Was ja auch wiederum mit der Schwäche des Reichstags zu tun hatte. Also der politische Kampf wurde auf der Straße geführt. Das Gewaltmonopol des Staates war zumindest bedroht. Es entwickelten sich dann paramilitärische Formationen. Der Stahlhelm, später die Schlägertrupps der nationalsozialistischen SA oder ganz von links auch der Rotfrontkämpferbund. Und es gab eben politische Attentate auf Philipp Scheidemann, Morde wie an Außenminister Walter Rathenau oder Finanzminister Matthias Erzberger, beide von Rechtsradikalen ermordet. Gegen letzteren gab es mehrere Mordanschläge und beide nach deutschnationaler Hetzpropaganda.
Ja, und was fällt mir da ein? Beispiel Walter Lübcke.
Also, auch wenn jetzt die gesellschaftliche Situation nochmal eine andere war, es gab eine ungleich größere Krise, Arbeitslosigkeit, ganz anderes Ausmaß, aber einige Parallelen sind auch nicht zu übersehen.
Ja, eine Sache ist ganz interessant. In beiden Fällen, also Weimar und heute, konnten gewisse Prägungen, sag ich mal, eine Rolle spielen. In der Weimarer Republik waren nicht nur Eliten antidemokratisch geprägt. Viele Bürger waren weit überwiegend im Kaiserreich aufgewachsen. Und die eben in diesen Zeiten erhaltenen Prägungen und politischen Vorstellungen brachten sie mit, heißt es bei der Bundeszentrale für politische Bildung.
Genau, also kaum Bindung an die neue Republik. Ähnliches wird ja immer wieder vielen Ostdeutschen nachgesagt, mit Verweis auf autoritäre Einstellungsmuster.
Und auch in Weimar war die Mittelschicht verunsichert durch den ganzen industriellen Wandel, den es damals gab.
Ohne das jetzt also irgendwie quantifizieren zu können, und es ist natürlich alles auch ein Thema für ein eigenes Seminar, aber es ist schon irgendwie erschreckend, wenn Zeithistoriker Peter Longerich schreibt, Zitat, Auseinandersetzungen wurden damals vielfach als Freund-Feind-Konstellation verstanden und es erschien als legitim, die jeweils andere Seite, wie es in der politischen Sprache der Zeit hieß, zu vernichten.
Meint er Weimar oder heute damit? Tja. Aber was tun gegen diese Verrohung der Gesellschaft, gegen all diese Gewalt, die es zurzeit gibt? Andere Politik machen, dann löst sich das Problem von selbst?
Der Nährboden muss entzogen werden. Demokratie verteidigt man am besten, indem die Demokratie und der Rechtsstaat die Probleme löst und nicht zuschaut und immer die Dinge mehr auf die Spitze treibt.
Ja, da sind wir wieder so ein bisschen bei der Schuldzuschreibung. Genauso wichtig ist vielleicht auch, was CDU-Politiker Ruprecht Polenz geschrieben hat. Nämlich, es braucht eine grundsätzliche Abgrenzung von diffamierenden Zuschreibungen als Mittel politischer Rhetorik, die die Grünen explizit einschließt. Also auf Deutsch eine andere Sprache.
Ja, sonst findet sich bald niemand mehr, der sich für die Demokratie engagiert oder für Mandate kandidiert.
Ich bewundere sowieso in einigen Regionen die Menschen, die sich auf Plakaten noch zeigen. Also Das verdient besonderen Schutz.
Also an dieser Stelle ist auf jeden Fall auch schon kurzfristig was zu tun. Morgen wollen sich ja auch die Innenminister von Bund und Ländern in einer Sonderkonferenz damit beschäftigen.
Genau.
Nancy Faeser hatte dazu eingeladen. Da geht es jetzt also auch um mehr Polizeischutz und auch höhere Strafen. Sicher richtig und wichtig, um die Sicherheit zu erhöhen. Aber das ändert natürlich nichts am Grundproblem, nämlich dem politischen Klima.
Ja, und das ist ja dann auch nur für wenige Prominente, ne? Was ist mit den ganzen ehrenamtlichen Kommunalpolitikern, die bedroht werden?
Sofortmaßnahme des Thüringer Innenministers, Plakate nicht alleine und bei Nacht aufhängen.
Ja. Langfristig wird noch viel nachzuholen sein an politischer Bildung, sagt jedenfalls Ilko Sascha Kowalczuk.
Denn Demokratie ist nicht selbsterklärend. Das ist anstrengend, viel anstrengender übrigens als in einer Diktatur zu leben. In einer Diktatur kriegt man sozusagen mehr oder weniger alles vorgeschrieben und man hat die Chance, sich anzupassen oder dagegen zu sein. In einer Demokratie muss man unentwegt Entscheidungen treffen, unentwegt ich sagen.
In diesem Sinne auch umso besser, dass es gestern dann die Proteste gab und die Demonstrationen. Die hält der Bielefelder Sozialpsychologe Andreas Zick ebenfalls für ganz wichtig.
Das ist ein ganz wichtiges Ritual für unsere Gesellschaft. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Da wird Politik angegriffen und egal welche Politik es ist, ich gehe auf die Straße und zeige, dass das ein Angriff auf die Demokratie ist. Das heißt, was jetzt passiert ist, dass an Normen erinnert wird, die eingebrochen sind. Denn Gewalt ist eine Norm des Gewaltmonopols beim Staat.
Ja, das lassen wir mal so stehen.
Viel zu verdauen, finde ich. Wir würden uns freuen, wenn ihr morgen auch wieder mit dabei seid. Denn da gibt es wieder eine neue Folge von uns, Christina Fehmöbus.
Und Martin Spiller. Bis morgen. Ciao.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.